Kurt zum Mitnehmen.
Ich bin vor 4 Jahren mittlerweile Mama geworden und dann habe ich irgendwie mich auch nochmal ganz anders mit Sexismus und Misogynie und ja, den Andrew Tates dieser Welt befasst und das ist was mich wirklich, und ich sag's jetzt mal, abfuckt, ne?
Ich bin Robert Fernkorn und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Voices of TU, ein Podcast von Kurt. Hier lernen wir ja immer die unterschiedlichsten Personen an und um den Campus herum kennen. Ja, und an unserem Campus kennt sich auch mein heutiger Gast richtig gut aus. Annika Frank hat den Bachelor und Master in angewandte Sprachwissenschaften hier an der TU gemacht, war dann auch bei uns an der Uni als Dozentin tätig und ist mittlerweile an der Uni Bielefeld. Ihr Forschungsschwerpunkt ist dabei die Rechtslinguistik. Und damit kennt sie sich so gut aus wie kaum jemand anders mit Schimpfwörtern, Beleidigungen und der Frage, wann Sprache eigentlich rechtlich problematisch wird. So, Annika, wir starten immer rein mit einer kleinen Schnellfragerunde. Deswegen fangen wir direkt an mit Frage 1. Das vermisse ich an der TU am meisten.
Oh, ich glaube, meine KollegInnen und meine Studierenden der angewandten Studiengänge, die ich so lange begleitet habe.
Ohne das bin ich nicht zur TU gegangen.
Während des Studiums, glaube ich, mein Tabaktäschchen und als ich dann älter und vernünftiger wurde, meinen Coffee-to-go-Becher.
Vorlesung oder Seminar?
Seminar.
Schönster Ort an der TU?
Ja, schön ist relativ, aber die Emil Figge 50, das ist meine zweite Heimat.
Und die TU in einem Wort beschrieben?
Super cool.
Ja, sehr schön. Dann starten wir doch direkt mal rein. Wir haben bestimmt alles schon mal gesagt, war doch nur Spaß, obwohl die andere Person den Spruch dann als Beleidigung aufgefasst hat. Annika, wie definierst du als Schimpfwortexpertin eigentlich eine Beleidigung?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu definieren. Da tun sich ja viele schwer mit. Eine Beleidigung ist immer etwas, das die Kooperation in einem Gespräch unterbricht. Und dass die beiden Personen, die eben miteinander interagieren, dann nicht mehr kooperieren. Der oder die Beleidigerin, die sagt halt einfach, nee, also dich adressiere ich mit einer Beleidigung, obwohl das eigentlich ein sprachliches Tabu ist. Wir reden so eigentlich nicht miteinander. Aber die Person, die eben trotzdem so adressiert wird, die wird dann eben herabgesetzt und es wird gesagt so, quasi mit der Beleidigung, dir gegenüber kann ich dieses Tabu brechen, weil dich finde ich so doof, kacke oder was die Beleidigung halt gerade für eine Wortwahl hat. Und mit dir rede ich eben so negativ. Und also eine Beleidigung ist immer Kooperation brechen, das Gegenüber herabsetzen und eben nicht mehr normal und gesellschaftlich angesehen miteinander umgehen.
Okay, soweit ist ja dann zumindest die wissenschaftliche Definition. Jetzt ist es aber ja so, dass nicht jede Äußerung, die auf dem Papier eine Beleidigung ist, dann auch als solche gelesen wird. Man kennt das ja, wenn man scherzhaft sich mal irgendwie unter Freunden beleidigt. Worauf kommt es bei einer Beleidigung an? Ab wann wird so ein scherzhaftes Necken dann wirklich zum Beleidigen?
Oh, da gibt es verschiedene Faktoren. Also man sagt auch, dass wenn sich unter Freunden zum Beispiel beleidigt wird, dann ist das ein Zeichen ganz besonderer Nähe. Also wenn eine Beleidigung, die wirklich verletzend ist, das hat dann immer, da ist die Intention des Beleidigers oder der Beleidigerin immer, wirklich die Kooperation zu brechen und auch das Gegenüber anzugreifen. Es ist immer in der Situation, sage ich mal, mit Konfliktpotenzial. Da ist immer irgendwie was vor der Beleidigung passiert, das diese Beleidigung eben triggert. Also der zukünftig Beleidigte hat vielleicht irgendwie auch was Doofes gesagt oder irgendwie, weiß ich nicht, was Doofes gemacht. Und in dieser konfliktgeladenen Situation wird dann eben beleidigt. Und das kommt beim Hörer eben auch so an. Also es ist nicht nur die Intention des oder der Sprecherin, sondern eben auch das Gefühl, was bei dem der Hörerin ausgelöst wird. Und dieses Zusammenspiel, der Konflikt, der schon in der Konstellation, in der Situation ist und das, was gesagt wird und so, wie es aufgefasst wird und auch, wie nachträglich damit umgegangen wird, nämlich kommt vielleicht eine Gegenbeleidigung oder ist eine Beziehung für immer zerstört, weil die nie wieder miteinander sprechen, das hat auch irgendwie Bedeutung natürlich dafür, ob es eine Beleidigung ist und ob die wirklich gewirkt hat, sag ich mal.
Okay, und jetzt ist es ja auch so, gerade hier im Ruhrpott wird sich ja gerne mal rauf und runter beleidigt. Also ja, ich und meine Freunde können zum Beispiel gar nicht kommunizieren, ohne hier und da mal ein Schimpfwort irgendwie einzustreuen. Gibt es denn je nach Region dann auch irgendwie Unterschiede, was Beleidigung angeht, vielleicht auch die Häufigkeit der Beleidigung angeht?
Das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so genau sagen, ob das irgendwie regionale Unterschiede sind. Es gibt natürlich, sage ich mal, gesellschaftliche Gruppen oder Milieus, wo das häufiger vorkommt. Also, ich sag mal so, Fußballfans von, ja, sag ich mal, rivalisierenden Mannschaften, die kommen ohne Beleidigungen gar nicht aus. Und auch in der Jugendsprache unter Jugendlichen ist ja dieser Tabubruch in der Beleidigung irgendwie etwas, womit sie sich natürlich auch abgrenzen wollen von den vernünftigen Erwachsenen, die immer so höflich miteinander sprechen. Also es gibt, glaube ich, irgendwie soziale Gruppen, wo ja, wo mehr Beleidigungen stattfinden, ob das jetzt regionale Unterschiede sind, das kann ich nicht genau sagen. Also sicherlich gibt es regionale Unterschiede im Beleidigungswortschatz. Ich habe gerade noch mit einer Kollegin gesprochen, die kommt aus der Pfalz. Und was hatte sie mir gesagt? Wie war das Wort nochmal? Brunskachel. Ich kann das eher auch gar nicht so schön rollen wie sie. Aber das hat was mit weiblichen Geschlechtsorganen und mit Urin zu tun. Und das ist also die allerschlimmste Beleidigung da in der Pfalz. Und naja, wenn man das hier zu so einem Dortmunder sagen würde, der würde erstmal sagen, warum rollst du das eher so komisch und was möchtest du mir mitteilen?
Wenn wir jetzt schon bei Dortmund und beim Ruhrpott sind, müssen wir auch noch kurz, du hast gerade schon angesprochen, auf den Fußball eingehen. Ich glaube, nirgendwo wird sich so gegenseitig und die Spieler auch auf dem Platz so viel und exzessiv beleidigt wie im Stadion oder vom Fernseher. Woher kommt das? Was ist da irgendwie diese Beleidigungsverbindung zum Fußball?
Ich habe ja gesagt, man braucht irgendwie eine Konfliktsituation. Und wir haben im Fußball ja immer einen gewissen Antagonismus. Wir haben immer zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen. Und hinter den Mannschaften stehen dann die Fans. Und ja, gerade die Fans, die können ja auch, sage ich mal, auf dem Platz gar nicht eingreifen, ne? Die können ja nicht mitspielen, aber die können natürlich irgendwie was mit der Stimmung machen. Und die können dann zum Beispiel die gegnerischen Fans beleidigen. Also das ist sowas, was ich mir vorstellen könnte, woraus das resultiert. Plus war Fußball ja in der Vergangenheit noch mal mehr als heute auch eine Männerdomäne. Und was sich schon gezeigt hat, ist, dass ja, Männer, also dass in bestimmten männerdominierten gesellschaftlichen Bereichen auch Beleidigungen häufiger vorkommen. Genau.
Okay, ist das dann vielleicht sogar so ein Teil der Identität vom Fußball? Also, dass diese Beleidigungen gegen gemeinsame Feinde, wie dann eben die gegnerische Mannschaft und deren Fans eventuell sogar dann so ein bisschen zusammenschweißen?
das auf jeden Fall. Also das ist auch, ja, Beleidigungen können total identitäts- und stiftend und gruppenbildend sein. Das ist irgendwie, es ist ja auch paradox, weil einerseits will man ja Kooperation brechen und auf der anderen Seite damit auch innerhalb der eigenen Gruppe, sage ich mal, Kooperation und Identität und ein Wir-Gefühl herstellen. Also das funktioniert schon so. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Und das ist auch an sich interessant. Interessant, weil bei Beleidigungen sind es oft Nuancen. Also man braucht erstens mal gar keine Schimpfwörter. Und Beleidigungen und Komplimente können auch ganz nah beieinander liegen. Ich habe in meinem Korpus, das ich analysiert habe, um rauszufinden, was eine Beleidigung ist, zum Beispiel eine Situation, da ist eine Frau und die hat ein Handarbeitsgeschäft und gibt auch Strickkurse. Und dann wird die von einer Kundin gefragt, geben Sie denn diese Kurse? Ah, Sie sehen ja gar nicht aus, als könnten Sie Socken stricken. Und da war die Frau, also die Besitzerin des Ladens, super beleidigt, weil sie gesagt hat, nee, das ist ja mein Laden, natürlich kann ich das. Und hat dann aber auch gesagt in diesem Interview, was ich mit ihr geführt habe, na, wenn das jetzt eine Freundin zu mir gesagt hätte, dann hätte ich das vielleicht sogar als Kompliment aufgefasst, weil ich nicht so eine stereotype sockenstrickende alte Oma bin, sondern irgendwie hip und cool und trotzdem stricken kann.
Na, okay. Und was das angeht, ist ja auch jetzt gerade das Internet heutzutage ein ganz schön großes Problem. Also da wird ja so viel beleidigt wie nirgendwo sonst, so oft beleidigt. Und wie hat sich denn dann das Beleidigen im Vergleich zu früher in den letzten Jahren verändert? Hat da das Internet eine Rolle gespielt? Gerade so in Richtung Stichwort ja Anonymität?
Absolut. Früher, kann man glaube ich sagen, war das Beleidigen so eine private Sache. Also wir hatten selten, sage ich mal, eine große Öffentlichkeit, die zugeschaut hat, wenn sich Person A und B irgendwie in einem Streit gegenseitig beleidigt haben. Und wenn ich jetzt mal auch nochmal auf dieses Strickbeispiel eingehe, es war sonst keine Person in diesem Strickgeschäft. Das heißt, das hat sonst niemand mitbekommen. Wenn ich jemandem was öffentlich unter seinen Instagram-Post schreibe oder irgendwie ein TikTok-Video drehe, wo ich dann irgendwie anfange, rassistisch zu beleidigen, dann ist das gleich draußen in der Öffentlichkeit. Und es ist auch schwieriger zu sanktionieren. Es ist auch so, dass wenn Beleidigungen sonst öffentlich passiert sind und sich das irgendwie aufgeschaukelt hat, vielleicht, dass dann Leute, die es mitbekommen, auch dazwischen gehen und irgendwie sagen, nee, komm, so redet man nicht miteinander. Und diese Umgangsformen, die wir im Alltag, im persönlichen Gespräch etabliert haben, sind halt irgendwie in den sozialen Medien nicht so richtig angekommen und beziehungsweise müssen sich da vielleicht noch entwickeln. Also das wäre wünschenswert, aber man muss schon ganz klar sagen, was da Leute unverblümt anderen auf die Pinnwand schreiben, würden sie ihnen wahrscheinlich im echten Leben so nicht einfach ins Gesicht sagen, weil ja, vielleicht man dann doch irgendwie nochmal das Gefühl hat, ja, einer größeren Nähe, weil man, weiß ich nicht, jemanden, dem man was ins Gesicht sagt, die Person direkt vor sich hat und vielleicht eine direkte Reaktion auch nochmal, vielleicht sogar physischer Natur, vielleicht kriegt man dann aufs Maul. Das Instagram schlägt nicht direkt zurück. Also das sind schon, die große Öffentlichkeit von Beleidigungen und Herabwürdigungen, Und auch diese Multiplikatorfunktion, ich teile das mal eben, ne? Und dann gerät es außer Kontrolle. Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied.
Das kommt ja dann auch bei extrem vielen Menschen an. Wenn wir jetzt gerade beim Internet sind, wird ja dann auch oft vom Cybermobbing gesprochen. Opfer stoßen dann aber häufig auf Unverständnis und dann fallen so Sätze wie, dann schalt halt dein Handy aus, dann guck halt nicht mehr ins Internet. Wie schätzt du das Problem Cybermobbing ein und hast du da vielleicht auch Tipps für Betroffene?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem und wenn man dann sagt, schalt dein Handy aus, dann ist es ja wieder Täter-Opfer-Umkehr. Also das ist ja sowas, was man ganz oft beobachten kann. Ich habe keine Idee, wie wir Cybermobbing in den Griff kriegen, aber ich glaube, Medienkompetenz bei den Kindern fördern, aber auch bei uns Erwachsenen ist super, super wichtig und dass wir einfach verantwortungsbewusster und verantwortungsvoller mit den vielen Möglichkeiten umgehen, die wir haben online.
Ja, man merkt auf jeden Fall, dass du dich in dem Thema gut auskennst. Jetzt interessiert mich natürlich auch so ein bisschen, warum die persönliche Laufbahn. Wie wird man denn überhaupt Beleidigungsexpertin, wenn ich es jetzt mal so formulieren kann?
Schöne Frage. Ich habe ja angewandte Sprachwissenschaften studiert und angewandt hat, war für mich immer sowas, also ich brauche irgendwie ein gesellschaftlich relevantes Thema. Ich brauche irgendwie was, wo sich Menschen mit beschäftigen. Und ich habe in meiner Masterarbeit, habe ich mich mit Fußball-Live-Berichterstattung, mit der ARD-Bundesliga-Konferenz befasst. Und dann suchte ich irgendwie ein Thema für meine Dissertation. Ja, und dann kam es dazu, dass Jan Böhmermann das Schmähgedicht über Erdogan geschrieben hat und zitiert hat und auf einmal waren die Medien voll mit, ist das eine Beleidigung, ist das keine? Man stellte fest, okay, wir haben einen Beleidigungsparagraphen gegen ausländische Staatsoberhäupter in unserem Strafgesetzbuch. Das wussten viele gar nicht mehr, weil das halt nie irgendwie relevant war. Und dann habe ich irgendwie gedacht so, ja, aber was ist denn eigentlich eine Beleidigung? Und dann habe ich ein bisschen in der Literatur geguckt und ich habe festgestellt, okay, es gibt ganz viel zu Hate Speech und so und Beleidigungen spielen da auch immer eine Rolle, aber jetzt wirklich nur die Beleidigung, das hat sich irgendwie noch keiner angeguckt und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das doch mal.
Total cool. Was macht dir denn dann an deinem Job so am meisten Spaß oder gibt es vielleicht auch Fälle, die dich so ein bisschen persönlich berühren oder vielleicht auch beleidigen sogar?
Es werden ja immer, je älter man wird oder je mehr man erlebt so in seinem eigenen Leben, hat man ja neue Relevanzen. Und ich bin vor 4 Jahren mittlerweile Mama geworden. Und dann habe ich irgendwie mich auch nochmal ganz anders mit Sexismus und Misogynie und ja, den Andrew Tates dieser Welt befasst. Und das ist was, was mich wirklich, und ich sag's jetzt mal, abfuckt, ne? Also wie Männer über Frauen sprechen, wie Männer mit Frauen sprechen oder auch mit weiblich gelesenen Personen. Und also das ist was mich oft wirklich wütend macht und wo man auch oft Diskriminierungen und Beleidigungen eben an der sprachlichen Oberfläche irgendwie gar nicht sieht. Und das sind oft irgendwie auch internalisierte Strukturen und unser und selber irgendwie was in der Erziehung und in unserer Gesellschaft so tief verwurzelt ist. Und das ist auch nochmal ein Bereich, wo ich mich irgendwie gerne nochmal näher mit befassen würde.
Okay, dann habe ich jetzt zum Schluss noch eine Frage, an die habe ich sofort gedacht, als ich an dich als Interviewpartnerin gedacht habe. Was sind denn deine Lieblingsbeleidigungen? Hast du da ein paar?
Oh, das muss doch jetzt alles weggepiept werden, oder?
Ach, Quatsch.
ich beleidige total oft oder benutze halt so Beleidigungswörter, um mich auch emotional abzureagieren. Und dann ist sowas wie Pissnelke oder Hackfresse oder weiß ich nicht, dann sage ich manchmal Otze oder sowas. Das ist so irgendwie was dann irgendwie in meinen Kopf kommt. Und das ist immer so, das mache ich auch, wenn ich mein Seminar gebe, dann frage ich immer die Leute, was finden sie denn, was das beleidigendste Wort ist? Und dann sind die immer so, oh, das kann ich doch jetzt hier nicht sagen. Und ich denke immer, warum könnt ihr das denn jetzt hier nicht sagen? Natürlich, darum geht's doch hier. Und jetzt fragst du mich das und ich bin hier so, oh, das kann ich doch jetzt hier nicht sagen. Also es ist immer, da merkt man dann auch, das ist irgendwie so internalisiert, dass man, ja, sowas eigentlich nicht sagt. Naja, und dann habe ich ein Buch geschrieben, eine Doktorarbeit, wo 50 mal Arschloch drinsteht, aber naja.
Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Also ich finde, dass du einen tollen Forschungsschwerpunkt hast, habe ich auf jeden Fall vorher noch nicht so wirklich gehört und vielleicht passe ich jetzt mal im Alltag ein bisschen besser auf, was ich ja vielleicht in die ein oder andere Kommentarsektion des BVB absetze nach dem nächsten Spieltag.
Ja, vielleicht ist das besser, aber sonst machst du es mit deinen Kumpels und Freundinnen, da könnt ihr euch ja weiter beleidigen. Das ist ja auch gut fürs Gruppengefühl.
Dann vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Und das war's auch schon mit der heutigen Folge Voices of TU. Wenn ihr jetzt noch eine weitere Folge, vielleicht auch passend zum Thema Sprache, hören möchtet, dann schaut doch gerne mal bei der Folge von meiner Kollegin Hanna Schönwalz vorbei. Sie hat mit Nils Fenske einen Stand-Up-Comedian interviewt und ihn mal gefragt, wie aufwendig es denn ist, Stand-Up-Comedy zu betreiben. Gerade das Thema Witze unter Freunden und Insider-Witze könnte da ja vielleicht ebenfalls eine Rolle spielen. Kann ich auf jeden Fall jedem von euch empfehlen, da mal reinzuhören. Mein Name ist Robert Fernkorn, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.